Deutschlandfunk, Kultur heute.
Menschenmassen, die auf die Mauer zuströmen, dann kurzerhand rüberklettern, sich durch die geöffneten Grenzübergänge quetschen oder sich direkt ans Werk machen und mit Spitzhacken beginnen, die Mauer einzureißen. Das sind Bilder, die sich längst in unser kollektives Gedächtnis eingeschrieben haben, die Bilder des Mauerfalls. Immer noch vermitteln sie ein Gefühl von Euphorie, können gleichzeitig aber auch nostalgisch stimmen, denn heute, 30 Jahre später, ist von der Wende-Euphorie kaum noch etwas zu spüren. Sowohl politisch als auch kulturell hat sich schnell Ernüchterung breit gemacht. So auch in der ostdeutschen Verlagslandschaft, um die es heute gehen soll, in unserer Sommerreihe über Wendepunkte. Der Verleger Christoph Links hat die Umbrüche damals hautnah miterlebt. Er hat bis zur Wende im Ostberliner Aufbauverlag gearbeitet, dann seinen eigenen Verlag gegründet, den er bis heute leitet. Ich habe Christoph Links zunächst mal gefragt, die Euphorie, von der ich gerade sprach, haben Sie die damals auch im Aufbauverlag gespürt?
Oh ja, wir haben es in der ganzen Branche gespürt, denn wir haben ja seit Jahren gegen diese harte Zensur angerannt sind. Wir haben versucht, liberalere Verhältnisse hinzubekommen. Und jetzt endlich sollte Pressefreiheit, sollte Meinungsfreiheit durchgesetzt werden. Und das war schon ein euphorischer Herbst, zumal als dann im November, 3 Wochen nach Mauerfall, endlich auch die Entscheidung fiel, dass die Zensur abgeschafft wird.
Das war dann am 1. Dezember 1989 der Fall. Da wurde Exakt. Die Zensur offiziell abgeschafft. Was genau hat sich dadurch ganz konkret auch im Arbeitsalltag verändert für Sie? Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen?
Na, bisher war es so, dass jedes Manuskript eines Verlages zunächst 2 Gutachten bekommen musste, die dann mit dem Manuskript in die Zensurbehörde gingen. Dann wartete man Wochen, Monate, dann gab es Änderungswünsche. Es gab immer Einflussnahmen auf brisante Texte. Und das war nun plötzlich vorbei. Wir konnten die Texte, die wir für richtig hielten und die wir mit den Autoren erarbeiteten, hatten, eigenständig in die Druckerei geben. Und ab 1. Januar 1990 durften dann auch die neu gegründeten Verlage dies tun, die keine Lizenz mehr vom Staat brauchten, wie das bis dato der Fall war.
Wie ging es dann weiter? Die Treuhand begann dann ja mit der Privatisierung der DDR-Verlage. Welche Folgen hatte das für die ostdeutsche Verlagslandschaft?
Zunächst führte mal die Öffnung der Verhältnisse im Land dazu, dass viele neue Verlage entstehen konnten. Und 1990, 91 sind ungefähr 200 neue Verlage entstanden. Offiziell gab es nur 78 staatlich legitimierte Verlage. Und die gerieten jetzt sehr schnell in Konflikte mit dem Markt und mit der Treuhand. Denn dass die Vereinigung so schnell gehen würde, hatte niemand vermutet. Wir haben ja noch auf der Leipziger Messe im März 1990 Lizenzen von westdeutschen Verlagen gekauft, um Bücher auch im Osten verlegen zu können. Und ahnten beide Seiten nicht, dass bereits 3 Monate später, zum 1. Juli, dann die Währungsunion kommt und plötzlich die gesamte Westproduktion auch im Osten angeboten wurde und gekauft werden konnte, weil es D-Mark gab. Und das hatte zur Folge, dass viele Buchhandlungen ihre Regale leergeräumt haben, die DDR-Produktion, egal ob Goethe in Leinen oder eine neue Christa Wolf, gingen zurück an die Auslieferung und der Umsatz der traditionellen Verlage brach ein. Und in dieser schwierigen Übergangssituation kam dann die Treuhandanstalt, die ja das gesamte staatliche Wirtschaftsunternehmertum privatisieren sollte und hat zunächst angefangen, tatsächlich geeignete Partner für Kooperationen, für Übernahmen zu finden. Doch im Frühjahr 91 wurde die Politik von Kohl dann geändert. Er hat mit der neuen Treuhandpräsidentin Birgit Breuel durchgesetzt, dass die Treuhandanstalt selbst nicht mehr saniert, also die Umstrukturierung der Betriebe nicht mehr begleitet, sondern die Betriebe möglichst schnell und billig an westliche Käufer gibt und die Sanierung sollte Aufgabe der neuen Eigentümer werden. Doch diese haben dann oft einfach die Rechte und die interessanten Autoren ins Mutterhaus geholt und schnell die ostdeutschen Verlage geschlossen, sodass in den nächsten Jahren über 90% aller Arbeitsplätze in der Verlagsbranche kaputt gegangen sind.
Und heute macht die Buchproduktion in Ostdeutschland nicht mal mehr 2% der gesamtdeutschen Buchproduktion aus. Würden Sie sagen, das ist auch eine direkte Folge der Treuhandpolitik?
Das ist eine ganz deutliche Folge der Treuhandpolitik, denn sie hat in unserer Branche noch viel härter agiert als in anderen Bereichen. Es ist vorrangig an Verlage im Westen verkauft worden, die die Neuerwerbung nicht als Programmerweiterung genutzt haben, sondern die das gekauft haben, was sie schon hatten im Profil, sich da die interessanten Leute rausgesucht haben und dann die Konkurrenz abgeschaltet haben. Und das ist nicht mehr kontrolliert worden, das ist nicht mehr gegengesteuert worden. Das hätte wirklich anders laufen können.
Sie sagen, es hätte anders laufen können. Was hätte man denn ganz konkret besser machen können? Also wären zum Beispiel Genossenschaftsmodelle eine Lösung gewesen? Hätte man den Angestellten die Leitung der Verlage überlassen sollen, anstatt sie zu verkaufen?
Nein, also das hätte man sicher auch noch mehr tun können. Das ist nur in insgesamt 5 Fällen gewesen, dass man so ein Management-Buyout erlaubt hat. Nein, man hätte einfach die Pflichten, die die neuen Eigentümer bekommen haben, die ja zum Teil für eine symbolische Markt ein ganzes Unternehmen mit der dazugehörigen Immobilie übertragen bekommen haben, weil sie sich verpflichtet haben, so und so viel Arbeitsplätze zu erhalten, so und so viel zu investieren. Aber das ist dann nie überprüft oder kontrolliert worden. Und dadurch ist viel im Privatisierungsprozess kaputt gegangen, was nicht hätte sein müssen, wenn man sich mehr Zeit gelassen hätte, wenn man die Umstrukturierung begleitet hätte und wenn man die Käufer anders ausgewählt hätte. Aber es war ein völlig intransparentes Verfahren. Niemand wusste, wer sich bewirbt. Niemand konnte Einblick nehmen. Es waren selbstherrliche, unkontrollierte Entscheidungen, oft mit fataler Folge.
Sie selbst, Herr Links, haben unmittelbar nach der Wende Ihren eigenen Verlag gegründet, den CH Links Verlag. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Wie waren damals die Reaktionen von westdeutscher Seite? Hat man Sie da sofort ernst genommen und in den westdeutschen Buchmarkt integriert oder gab es Hürden?
Nein, es gab keine Hürden, aber es gab natürlich eine gewisse Herablassung. Und als wir zur ersten Frankfurter Buchmesse dann im Oktober 90 waren, hörte ich von Kollegen, dass man überlegte, ob wir noch 2 oder 3 Mal wiederkämen. Dann hätte sich das wohl erledigt mit unserem Ostprogramm. Aber nun sind es 30 Jahre geworden, weil wir das Programm schnell erweitert haben auf internationale Themen, auf die NS-Geschichte, auf die Kolonialgeschichte und nicht bei den Ostthemen stehen geblieben sind. Und wir haben Anerkennung im Handel gefunden, sehr früh. Das hat uns geholfen. Und dadurch sind wir noch dabei und ich hoffe, das bleibt auch so ein bisschen.
Sie haben jetzt gerade die Ostthemen angesprochen, denen Sie sich unter anderem mit Ihrem Verlag widmen. Nun stehen in diesem Jahr in 3 ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen an. Umfragen sagen der AfD Erfolge voraus. Was bedeutet es auch vor diesem politischen Hintergrund, dass es eigentlich kaum noch durch und durch ostdeutsche Verlage gibt, die sich vielleicht auch stärker eben jenen Ostthemen widmen würden?
Na, die Themen Ostdeutschland sind ja inzwischen in allen Verlagen angekommen. Also das muss nicht zwingend ein Verlag sein, der autochthon auch aus der Gegend kommt. Aber was wir brauchen, ist eine offene gesellschaftliche Diskussion über die Verwerfung, die es im Einigungsprozess gegeben hat. Dass mit dieser neoliberalen Politik, der Markt wird es schon richten, eben sehr viel kaputt gegangen ist, was hätte erhalten oder transformiert werden können. Darüber muss geredet werden. Denn wenn die Entwertung der Lebensläufe vieler Menschen im Osten, wo der hochgeachtete Ingenieur plötzlich nach der Umschulung Versicherungen verkaufen sollte als Türklinkenputzer, dann sitzt das tief als Frust in den Menschen. Und die Ärgernisse, die Verwerfungen, die Abwertung der eigenen Biografien, über die muss geredet werden, wenn man es aus dem dumpfen Frust herausholen will. Und daran sollten sich viele Verlage beteiligen. Und ich denke, in diesem Herbst werden wir auch eine Reihe interessanter Bücher zu diesen Themen finden.
Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Links, dann würden Sie sagen, in dem, was der ostdeutschen Verlagslandschaft widerfahren ist nach der Wende, spiegelt sich eigentlich ein grundsätzliches Problem, das alle gesellschaftlichen Bereiche der ehemaligen DDR erfasst hat.
Absolut. Wir sind pars pro toto nur das, was man in anderen Bereichen sich genauso ansehen kann, die viel größer mit viel mehr Mitarbeitern waren. Etwa der Maschinenbau, der durchaus auch internationalen Standard hatte, wenn auch nicht, was die Computersteuerung anbetraf, aber was die Maschinen selbst anbetraf, der ist ja radikal abgebaut worden. Und das betraf Hunderttausende, in unserer Branche betraf 6.000 Menschen. Aber dass in der Breite diese Verwerfungen behandelt werden und endlich mal kritisch diskutiert werden, das scheint mir das Gebot der Stunde.
Ein klarer Auftrag also an Politik, Medien und Kultur zum 30. Jubiläum des Mauerfalls in diesem Jahr. Das war der Verleger Christoph Links in unserer Sommerreihe über Wendepunkte.